Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge «Schule im digitalen Wandel». Ich habe heute mir gegenüber wieder mal Barbara und ich habe ein Thema vorbereitet, wo sie nicht so genau weiss, um was es geht. Barbara, heute ist das Thema «Schule der Zukunft – 7 Chancen in der Digitalität».
Ich bin gespannt.
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man in der Schulentwicklung und in der Digitalkultur machen kann. Und ich habe jetzt einfach für mich so subjektiv einmal 7 Punkte ausgewählt, wo ich finde, in diese Richtung könnte die Schule, Volksschule, Privatschule auf verschiedenen Ebenen, sei es von der Kante bis aber zum Kindergarten gehen. Und ich stütze mich natürlich auf Literatur und auf Interviews und so, die ich gelesen habe. Und möchte dir mal den ersten Punkt erzählen. Der erste Punkt, ich glaube, die Schule der Zukunft muss Richtung Future Skills gehen.
Oh ja, das denke ich auch.
Jetzt müssen wir mal erzählen, was Future Skills sind. Also, viele reden auch von überfachlichen Kompetenzen, Lebenskompetenzen und das sind so ein bisschen die klassischen Sachen, die man eigentlich behauptet im ersten Moment. Ja, das machen wir in der Schule sowieso. Aber wie machen wir es denn in der Schule, ist noch spannend. Frustrationstoleranz ist ein Thema, Neugierde, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen, Führungsverhalten, Anpassungsfähigkeit, kulturelle Sensibilität, soziale Fähigkeiten. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, eben, einen Teil machen wir sicher schon, aber ich glaube, es wird wichtig werden, dass man in Zukunft noch gezielter so Sachen fördert und wirklich darauf schaut, dass man, eben, weißt du, du hast gesagt, so Durchsetzungsvermögen, zum Beispiel da wirklich, dass man da irgendwie trainiert, dass man da explizit so schult.
Was für mich auch Future Skills sind, das sind jetzt so die überfachliche Kompetenz gewesen, Lesen, Rechnen, Schreiben.
Ja. Ohne das geht es nicht, das sind Grundkompetenzen.
Weil ich vermisse in der Diskussion, wenn es um Digitalkultur geht, wo ein Shift quasi die Segeljacht Volksschule, vermisse ich da ein bisschen manchmal. Man redet immer nur von den Future Skills, den überfachlichen Geschichten.
Ja.
Und auch in Zukunft müssen wir im Netz können Sachen lesen, wir müssen gewisse Sachen können berechnen. Klar kann uns KI in Zukunft Sachen berechnen, aber wir mit der KI müssen die Aufgabe verstellen und das Grundverständnis von Mathematik müssen wir weiterhin haben und auch Texte können schreiben, weil wenn KI uns etwas schreibt, müssen wir wissen, wie müssen wir dann auf unsere Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel.
Ja, im Gegenteil, ich finde, da wird noch immer wichtiger, die Grundkompetenzen, weil, um nachher können beurteilen, wie etwas ist oder welche Zusammenhänge das so sind, muss ich eben wirklich können lesen, man gewisse, muss ein Wissen haben, so ein Alltagswissen und da sind eben, das, was man in der Primarschule jeden Tag macht, unwichtig.
Wenn man eigentlich schon sagt, dass die Schule seit der Gründung vom Schulobligatorium Lesen, Rechnen, Schreiben vermitteln sollte, finde ich aber in der Form von der Digitalität gehört jetzt als weiterer Future Skill auch der Umgang mit ICT und Medien dazu. Mhm. Ich habe mir da mal 5 Adjektive rausgenommen, die ich finde, das sind zukunftsweisende Kompetenzen, die man darstellen können mit verschiedenen Medien. Man muss können recherchieren. Man muss können präsentieren, man muss können dokumentieren und kommunizieren.
Da fällt mir jetzt vor allem das Thema Recherchieren aus. Auf, wenn ich daran denke, dass unsere 3 Kinder, die sind extrem fit mit ihren Geräten, aber wenn es darum geht, um gezielt etwas zu suchen, also wenn sie schauen, wo es ein Kurs angeboten wird oder etwas, dann wird es manchmal schnell dünn, dass sie nicht recht wissen, nach was muss ich jetzt da suchen?
Und gerade jetzt, wenn man momentan von ChatGPT und ChatGPT-4 und was es auch alles gibt, in Zukunft BART von Google, wo vielleicht noch wieder kommt, ist so ein bisschen Thema für mich. Aber grundsätzlich, das Recherchieren kann zwar eine KI übernehmen, aber zu überprüfen, ob die Recherche korrekt ist etc., da kann zwar manchmal eine Software machen, aber Bewertung und Verwertung müssen wir weiterhin selber
leisten. Ja, absolut. Ja. Und das ist auch das, was nachher unterscheidet von KI, oder? Im Moment haben wir sicher noch.
Und für mich sind allgemein, also neben Lesen, Rechnen, Schreiben, Umgang mit Medien, finde ich so, die überfachlichen Geschichten sind wahnsinnig schwer zu umfassen. Man könnte mit den Kindern Lernjournal machen, man könnte sie coachen, auch die Jugendlichen, und ich glaube, je älter dass man ist, desto besser gelingt einem da, aber man muss einfach schauen, dass die Sachen nicht schon verbrennt sind, bevor sie überhaupt in die Oberstufe kommen. Mhm. Und eigentlich kann man die Sachen auch, alle die Sachen, die ich jetzt genannt habe, vorher in die 4 Ks zusammenfassen. Barbara, was sind die 4 Ks?
Das wäre Kommunikation, kritisches Denken, Kollaboration und hilft mir das Vierte.
Kollaboration?
Nein, das habe ich gesagt.
Kreativität.
Kreativität.
Ja, ich finde, man kann eigentlich alles in diesen Punkten zusammenfassen. Und ich finde es, wenn man dann von kritischem Denken redet, das ist nicht einfach nur Dilemma-Geschichten lösen und etwas hinterfragen. Das ist viel mehr. Aber ich glaube, da kommen wir in einer anderen Folge dann noch dazu.
Ja, da wär's.
Was ich grundsätzlich beim ganzen ersten Punkt Future Skills finde, ist, die Sachen gehen Hand in Hand. Die hätten wir schon immer müssen machen. Und wir müssen sie in Zukunft noch vermehrt machen. Also, du weißt, wie das ist. Die Forschung macht heute riesen Gümpfe, das ist exponentielles Wachstum zum Teil hinter Geschichten. Klar, meine, das Mittelalter wird weiterhin das Mittelalter bleiben, aber die Erkenntnisse, die wir durch archäologische neue technische Möglichkeiten haben, geben uns ein ganz neues Bild von der Evolutionstheorie etc., von der Klimaforschung. Und ich glaube, deshalb sind die 4 Ks oder auch die Basis überfachlicher Kompetenzen so wichtig und werden so immer bleiben.
Mhm, das glaube ich auch, ja. Du hast vorhin gesagt, es ist so schwierig. Und das denke ich, das siehst du, wenn du den Lehrplan anschaust. Also die überfachlichen Kompetenzen, die sind wichtig, die werden als wichtig erwähnt. Aber wenn du schaust, wie klein der Teil dort ist, im Gegensatz zu den Fachkompetenzen, die dann genannt werden, dann siehst du gerade auch schon dort, es ist schwierig, die überfachlichen Kompetenzen wirklich zu fördern.
Du weißt, wir zwei haben natürlich beide den gleichen Grundsatz. Es ist für mich immer das Lernen über den Gegenstand. Also ich kann nicht einfach ein bisschen durchhalten, wie ich üben mit den Kindern. Ich muss das aufgrund vom Mathe-Thema machen. Ich muss das aufgrund von Cybermobbing, das ich thematisiere, im ICT-Unterricht mache, etc. Also das hat für mich immer einen Grund, wieso ich das
ganz
muss
klar anhören. Aber in dem Zusammenhang, das ist ein Thema, und dann kannst du wirklich schauen, wie gelingt es mir, den Aspekt von dem Durchsetzungsvermögen irgendwie reinzubringen, dass da dort Fortschritt passiert.
Der zweite Punkt ist für mich Talente und Stärken fördern. Ich glaube, es wird ja immer wieder gesagt, die heutige Jugend die ist so denkfaul und sie kommt nicht vorwärts und sie hat keine eigene Initiative mehr, es interessiert sie nur noch die Freizeit und der Fun-Faktor. Ich glaube, das kann vielleicht in gewissen Bereichen stimmen, ich bin da kein Gesellschaftsforscher, aber die Schule muss sich auch verändern. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns mehr auf die Jugendlichen und auf die Kinder zuschneiden und schauen, was interessiert sie. Vielleicht, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe das Thema Elektrizität und Magnetismus, dass man dann schaut, was interessiert sie innerhalb von dem Thema. Wir müssen weiterhin den Lehrplan angehen. Ja. Aber ich glaub, Begabungsförderung, das Enrichment-Lernen oder zum Beispiel, dass man die Hausaufgaben individualisiert auf ihre persönlichen Interessen, Projektunterricht, der JKMI-Unterricht, wenn das jemand interessiert, haben wir vorgestellt in der Folge Nummer 4. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, damit man das auch erfüllen kann, ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen machen wir in der 3. Oberstufe das persönliche Projekt. Und ich glaube, das braucht auch Vorarbeit, weil wenn man es dort das erste Mal macht mit den Jugendlichen, dann sind sie überfordert.
Ja, also auf jeden Fall, man sollte schon früh anfangen. Und wenn ich dir auch sehr zustimme, ist das, dass wir müssen uns wirklich mehr auf unsere Kinder und Jugendlichen, die zu uns in die Schule gehen, ausrichten. Dass wir überlegen, wie können wir den Lebensweltbezug, der schon immer in der didaktischen Analyse drin war, wie bringen wir den her, was interessiert sie, was beschäftigt sie. Und dann heisst aber auch für uns, wir müssen uns ein bisschen bewegen.
Für mich heisst das aber auch, wenn man auf die Stärken und Talente der Jugendlichen eingeht und die Interessen, dass man dann nicht nur an der Oberfläche kratzt. Weil ich merke häufig, wenn man dann so die Interessensbekundung der Kind hat oder der Jugendlichen, dann bleibt es irgendwo an der seichten Wasseroberfläche. Und in die Tiefe gehen, das ist unsere Aufgabe, sie dort dann zu begleiten. Ja,
genau. Sie dort zu begleiten, da finde ich ein ganz schönes Wort. Und sie aber auch herauszufordern, dann nicht gerade aufzugeben, wenn dann der erste Widerstand kommt und finde, jetzt mache ich etwas anderes. Sondern sagen, nein, schau jetzt, jetzt bleiben wir da dran, heben da durch, sie haben Durchhaltevermögen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann werden wir so sehr herausgefordert in unserer Rolle. Oder vielleicht ist es dann mehr so eine Rolle vom Lerncoaching.
Die dritte Chance, die ich sehe in der Digitalkultur und in der Digitalität, ist der Raum. Für mich geht es da um den digitalen als auch um den analogen Raum. Vielleicht fangen wir beim analogen Raum an, da kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Ich glaube, Stuhl gegen Führer Richtung Wandtafel oder Richtung Whiteboard, was es denn auch immer ist, das ist nicht von gestern. Was sagst du da dazu? Ich provoziere jetzt extra mit dieser Aussage. Ich weiss, Sandra hat auch seine Berechtigung.
Ja, das finde ich auch. Man kann, das ist wie mit allem. Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendetwas über den gleichen Leist hält. Über den, ja. Aber ich finde schon, man sollte, wenn man eine Schulzimmertür aufmacht, wäre es lesen, wenn man gesagt hätte, dass da auch in Gruppen geschaffen werden, dass da Möglichkeiten sind, zum schnell einen Tisch, einen Stuhl zu verschieben, zum Platz zu schaffen oder zusammenzustellen, dass man ein Plakat auf dem Tisch legen, am Boden legen, dass man so Sachen sieht, da würde ich schon lesen finden, weil ich glaube, wenn man eben, wenn es von den 4 Ks zusammenarbeiten, zum Beispiel Kommunikation, und das geht nicht, wenn man im anderen Rücken schaut oder weniger gut.
Da gehört für mich zum Beispiel das mobiliarische Thema, das ist auch eine finanzielle Frage. Man kann nicht einfach alle Schulpulte auswechseln, und da hat meistens 2-3 Gehaltsstufen noch bei uns, haben dort die Leute mehr zu sagen wie mir. Ich finde aber, wir müssen in Kommunikation kommen mit Schulbehörden, Schulpflege, damit sie auch verstehen, was die Bedürfnisse sind von der Schule heute.
Genau, das finde ich auch, dass man wirklich immer das muss mitteilen, dass wir Nase im Wind haben und eben wissen, was wird denn in ein paar Jahren lässig, cool sein, dass man da jetzt kommunizieren kann, weil eben die Wege sind einfach in dem System, wo wir sind, relativ langsam, da ist so, hat auch seine Vorteile. Aber man kann auch dann kreativ sein und mit dem, was man hat, etwas machen und sich überlegen, gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten? Kann ich den Gang nutzen? Oder habe ich irgendwo eine Ecke, wo ich jetzt so meine Lehrergarderobe habe, aber das wäre eigentlich nicht unbedingt nötig. Und dort richte ich etwas anderes ein.
Ich bin darum auf das Churer-Modell gekommen. Das Churer-Modell hat ja verschiedene Bausteine. Einer der Bausteine, wo man sofort zum Thema Raum kann umsetzen kann, ist, dass jedes Kind irgendeine Kiste bekommt oder der Jugendliche und dann an einem anderen Platz kann sitzen kann, pro Lektion wechseln oder innerhalb von der Unterrichtssequenz wechseln und dann das auch mit den Kindern und den Jugendlichen aushandeln, wo sie her sitzen und warum. Was ist jetzt sinnvoll für dich in welcher Situation? Weil die Oberstufen machen das schon häufig, oder? Wenn die so viele Schulzimmer wechseln, haben, ist das eh so. Und ich finde, das darf man auch bei uns in der Primarschule angehen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das muss sich verändern, wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen auch mehr zutrauen. Wir können nicht von Selbstkompetenz reden, wenn wir die nicht fördern. Und die entwickeln sich nicht, wenn man nur Frontalunterricht. Ich würde auch hier sagen, Frontalunterricht hat absolut seine Berechtigung, aber Menge macht es Gift.
Der wichtigste Teil des analogen Raums ist für mich immer noch draußen. Also die Schule findet draußen statt. Man holt Expertinnen und Experten von außen rein, die Kinder interviewen können. Man geht auf eine Exkursion, auf eine Burg oder ins Technorama. Man macht philosophische Spaziergänge im Wald und. Du weißt, wie das läuft. Ich glaube, man muss das Leben von draußen reinholen.
Ja, das Leben findet eben schon auch im Schulhaus statt, aber noch viel mehr findet es vor der Schule aus Deutschland.
Ja, und vor allem nicht auf dem kompilierten Dossier. Kann auch mal sein, aber nicht nur.
Ja, genau. Ja, alles hat seine Berechtigung. Aber da den Kind Wind um die Nase geben, finde ich etwas so Wichtiges.
Ich finde, was den digitalen und analogen Raum miteinander verbindet, ist zum Beispiel das Stichwort New Work. Das kennt man so ein bisschen aus der Wirtschaft, wie das daherkommt. Und ich finde, nicht nur flexibel in der Raumgestaltung und in der Bedürfnisorientierung der Mitarbeitenden oder der Kinder und der Jugendlichen, sondern auch, was sich im digitalen Raum bewegt. Ob man jetzt daheim arbeiten will, ob man will im Schulzimmer arbeiten, ob man im Ganghaus arbeiten will. Da hat es ja verschiedene Schulen wie die SBW, wo man sich zum Beispiel Punkte verdienen kann. Und wenn man Lernexpertin oder Lernexperten ist, dann darf man einmal einen Tag daheim ziehen und von daheim aus arbeiten. Und ich finde, das sind so Modelle, die sehr provozierend in der Volksschule, wo ich finde, aber das könnte man auch mal diskutieren, ob da für die Oberstufe zum Beispiel ein Weg wäre.
Mhm. Ja, ich glaube auch, da müssen wir einfach uns herausfordern lassen und mal Sachen denken, die bis jetzt nicht denkbar gewesen sind.
Beim digitalen Raum gibt es ja wie 2 verschiedene Systeme, die man fahren kann. Das eine ist so ein bisschen das LMS, da geht es um eine vorbereitete und vorgegebene Lernumgebung, also man arbeitet mit einem Miroboard, wo klar ist, man könnte die Tools dort brauchen, so Office 365, man arbeitet mit irgendwelchen Apps, mit Teams zum Beispiel, und das ist eher ein bisschen starr. Aber es gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, weil das Netz ja so gross ist, und es tut den Rahmen ein bisschen feststecken. Und ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung. Finde aber, wenn man sich mal überlegt, was denn es im Gegenzug eine persönliche gestaltete Lernumgebung kann bieten, wie zum Beispiel, dass man einen eigenen YouTube-Channel aufmacht mit dem Inhalt selber, man macht ein E-Portfolio, ein Lerntagebuch, das auch digital kann stattfinden, finde ich, muss es wie so ein eine Mischung sein, wie man das Ganze macht, oder? Mhm. Wie siehst du das?
Ja, finde ich auch. Und halt auch ein bisschen auf das einzelne Kind oder auf den einzelnen Jugendlichen zugeschnitten. Es gibt Jugendliche, gibt Kinder, die können sehr gut umgehen mit viel Freiheit. Die sind kreativ, aber auch diszipliniert. Die organisieren sich da, die wissen, wer denn woher gehört und wer das dürfen aufladen oder abladen. Aber andere Kinder, andere Jugendliche brauchen da mehr Führung.
Ich glaube, wenn man ein bisschen unterscheiden muss, zwischen ob man ein PLE oder ein LMS will fahren will, geht vieles über die persönliche Haltung, also wie unterrichte ich, bin ich eher die Person, die es lieber ein bisschen eng hat, oder bin ich die Person, die sagt, ja, die Kinder und die Jugendlichen muss ich zielen, und aus dem heraus gibt sich dann auch die Form, oder mache ich jetzt Blended Learning relativ offen, oder mache ich es zum Beispiel eher geschlossen, oder?
Genau, dort denke ich, man wirklich auch die Lehrpersonen ihrer Persönlichkeit dann eben auch stärken und auch ihnen sagen, schau mal, es gibt auch nicht das Richtige oder das Falsche, sondern es gibt das, was dir entspricht, und wenn du von dem überzeugt bist, wenn es dir wohl ist mit dem, dann habe ich auch viel schon die Erfahrung gemacht, dass auch den Kindern und den Jugendlichen gut geht mit dem, weil dann fühlen sie sich wohl, dann wissen sie, aha, die erwachsene Person fühlt sich sicher, da gibt auch mir Sicherheit. Und dann muss man da wirklich einfach einen Weg finden.
Und ich finde auch, man muss, wenn man den digitalen Raum anschaut, da immer ein bisschen drauf schauen, was sind jetzt die Lernziele in dieser Einheit, wo ich gerade dran bin, wenn es um Wissen, Verstehen, Anwenden geht, wo so eher so ein bisschen Basisstufen sind, finde ich, muss es eher ein geschlossenes System sein. So wie man gesagt hat, früher, ich habe die drei oder vier verschiedene Niveaus im Mathebuch und dann lösen wir die, damit es auch wirklich einen Aufbau kann machen kann und das Basiswissen trainiert sein. Wenn es dann aber so ein bisschen selbststeuernd hineingeht, wenn man etwas muss analysieren, zusammenführen, beurteilen, dann machen offene Räume mehr Sinn, finde ich.
Ja, da spielt es wieder keine Rolle. Ist das digital oder analog? Ist dann wirklich so? Dann sind offene Aufgaben sind dann zielführend.
Also ich denke, der Baustein, der hat ganz viel Potenzial, hat aber auch ganz viel Gefahren. Und das ist einer, wo ich finde, das ist etwas, wo eine Schulleitung gut einmal kann mit einem Team diskutieren kann und dann einmal aushandeln, was wollen wir bei uns an der Schule, weil ich glaube, es gibt nicht die Lösung, es muss individuelle Lösungen geben.
Ja, das finde ich auch. Ja.
Der vierte Punkt, den ich als Chance sehe, die Digitalität, ist Partizipation.
Ja, ein grosses Thema. Heute, Kinder und Jugendliche sind sich gewöhnt, dass man sie mitschwätzen lässt. Sie werden nach ihrer Meinung gefragt. Und das muss auch in der Schule zwingend so sein. Und ja, da haben wir doch die Chance mit den ganzen Möglichkeiten, die sich jetzt da neu auftun, in die Richtung zu arbeiten.
Demokratisch lernen als Sprichwort. Ich habe ein interessantes Beispiel gesehen auf LinkedIn. Die Grundacherschule in Saarne hat ja alle Lehrer oder Lehrpersonen in die Weiterbildung geschickt und die Jugendlichen und Kinder haben dann miteinander so ein bisschen darüber diskutiert, was verstehen wir unter guter Schule, und haben dann unter Anleitung von ein paar Personen, die mit ihnen geschafft haben, den ganzen Tag lang Punkte ausgearbeitet, was ist ihre Vision, ihre Haltung etc. Und dann haben sie dann gerade das Leitbild von der Schule übernommen nachher. Klar ist es dann über die Lehrpersonenkonferenz gegangen, aber ich habe einen ganz spannenden Ansatz gefunden, oder? Auch man gibt den Kindern mal die Schule und schaut mal, was machen die damit. Und die älteren Schülerinnen und Schüler leiten die jüngeren an.
Ja, das sind ja eigentlich ähnliche Ansätze, wie wenn sie irgendwie sagen, in der Migros, die Lernenden können mal eine Woche lang oder nicht, drei Wochen lang die Filialen führen. Und dann machen da Leute, die in der Lehre sind. Und die machen das gut, aber sie setzen eben ihre Akzente. Es braucht einfach Mut. Ich finde, das ist auch immer so ein Punkt. Den Mut haben, um unseren Lernenden auch was zuzutrauen und ich dann mal ein bisschen loslassen.
Und ich finde, Partizipation fängt an ganz kleinen Sachen an. Sie Ritual mitgestalten lassen, mit ihnen Klassenregeln aushandeln. Ich habe drei Regeln, das weisst du. Ich habe die Regeln mit den Kindern ausgehandelt und ich berufe mich immer wieder auf diese Regeln. Die haben wir am ersten Morgen, bevor wir mit dem Unterricht angefangen haben, gemacht. Und die heissen, sei respektvoll, sei zuverlässig und sei ordentlich. Und klar, da kannst du relativ viel drin tun, aber ich finde, nur schon der Prozess, also jeder von mir kann die drei Regeln aufzählen und es sind nicht 10, sondern 3.
Ja, oder auch, wenn es etwas gibt, was mich als Lehrperson irgendwie stört, keine Ahnung was, wenn irgendwie die Theek nicht im Gestell sind oder irgendetwas, dann muss ich ja nicht ich Regeln aufsetzen, sondern kann ich auch die Kinder fragen. Was meint denn ihr? Mich stört das. Wie können wir da etwas finden, dass es euch gut geht, dass es mir gut geht? Und ich habe immer wieder gestaunt, was da für Ideen kommen von den Kindern. Aber das heisst dann auch, ich muss mich darauf einlassen. Vielleicht ist es dann etwas, wo ich erstens nicht daran gedacht habe. Oder zweitens, weil ich da auch finde, eigentlich kann ich das gar nicht so gern. Aber ja, schlussendlich ist es häufig ganz kreatives Zeug und auch zielführend.
Hängt für mich sehr stark mit den Future Skills, Talentstärken und dem Raum zu empfinden. Also ich finde, dort kann man viel aushandeln mit den Kindern und den Jugendlichen und ihnen viel zutrauen.
Also ich staune immer wieder, wie viel das eigentlich geht. Manchmal sind die Kinder fast strenger in der Regelauslegung, wie ich da wäre als Lehrperson. Darum, also ja, zutrauen, Mut haben, ausprobieren.
Selbstwirksam versus Begleitung. Ich glaube, manchmal kommt ja auch das selbstgesteuerte Lernen, wo ja auch sehr stark partizipativ kann, sich einen schlechten Ruf über, weil man sagt, ja, man lässt es jetzt ein bisschen machen und lässt sie mal ein bisschen schwimmen und so. Und ich finde, nein, der Wind, der bläst bei dieser Segelschifflotte, das sind weiterhin wir. Mhm. Weil wir haben einen Lehrplan, den wir erfüllen müssen. Wir können es nicht einfach ein bisschen machen lassen.
Nein, das ist mir verheerend. Ein bisschen machen lassen, das wär verheerend, weil ein bisschen machen lassen heisst auch, es ist mir gleich, was hier läuft. Und mir ist es überhaupt nicht gleich, was Kinder machen, wenn sie in einer selbstorganisierten Lernsituation sind. Sondern ich habe dort ganz klar auch meine Ziele und die Kinder haben auch ihre Ziele und die verfolgen wir. Und da ist weit entfernt von, ich lasse einfach ein bisschen machen, sondern ich bin hoch interessiert an dem, was passiert.
Der fünfte Punkt von einer Chance in der Digitalität ist für mich zeitgemäße Lerninhalte. Barbara, was kommt dir spontan in den Sinn, wenn ich dir das so an den Kopf rühre?
Ja, gell, da kommen wir natürlich auch wieder auch so ein bisschen die 4K in den Sinn. Also, dass man diese Sachen fördert, Kreativität fördert, aber auch eine Selbstständigkeit und die Kinder die Verantwortung übergibt. Ein bisschen woher wollen wir in dem Rahmen, der gesteckt ist.
Stimme dir zu. Mir geht es natürlich auch ganz klar wirklich ums Inhaltliche. Also ja. Ich finde, der Lehrplan ist ja eigentlich mittlerweile sehr offen mit dem Lehrplan 21. Ich finde aber, da muss man sich die richtigen Punkte rausnehmen. Ich präsentiere dir mal rasch, was ich mir darunter vorstelle. Das Erste ist für mich zeitgemäss, es muss fächerübergreifend sein, man muss den Fächerkanon ein bisschen aufweichen. Ich sage nicht, dass man weiterhin muss Geometrieübungen machen muss, aber du kannst den verbinden mit der Berufsschulauswahl und so weiter. Also da muss Verbindungen geben. Also da sind wir wieder bei der Grammatik von der Schule.
Ja, klar. Wenn
der Lebensweltbezug muss gegeben sein. Und so Themen, die ich mir vorstelle, wo das beides beinhaltet, ist zum Beispiel ich und die Medien. Wird immer wichtiger. Gerade Jugendliche, die einen sind sehr stark geführt von den Eltern und gut begleitet und die anderen haben null Begleitung daheim. Ich glaube, die Schule muss gewisse Aufgaben leisten, auch wenn man das nicht will. Was ich auch sehe, ein wichtiges Thema, zeitgemäß News und Fake News.
Ja, logisch. Ja, klar.
Die Veränderung der Menschheit grundsätzlich als Thema. Weil ich glaube, wir haben heute Kinder und Jugendliche, die an die Prüfe kommen in 20 Jahren oder in 10 Jahren, die wir gar noch nicht kennen.
Ja, die wir noch nicht wissen, dass die wird geben.
Das Thema Glück höre ich auch immer wieder. Ich habe das selber mal gemacht mit Drittklässlerinnen und Vierklässlern. Ist natürlich sehr auf einem einfachen Niveau gewesen, aber wir sind einmal in die Jockeyfabrik schauen, wie sie uns glücklich macht. Wir sind gerade joggen im Wald, haben Hans im Glück gelesen. Und es gibt Schulen, die auf Sek-2-Niveau sind, die das anbieten, auch als Freifach. Und klar, ich finde, Glück ist so ein etwas, also ich finde, Zufriedenheit fände ich es besser persönlich.
Ja, würde mir jetzt auch ein besser gefallen, aber ich finde da natürlich etwas wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und da hängen wieder eng zusammen mit eigenen Stärken. Für was interessiere ich mich? Wohin geht es mir gut? Wann bin ich zufrieden oder sogar glücklich? Und da in die Selbstreflexion hineinzukommen, ja, das wird auch.
Klima- und Energiekrise, der Evergreen, finde ich auch, gehört rein. Das Thema Geld. Gerade jetzt, wo das digitale Geld, oder ich sage jetzt mal Bitcoin als prominentestes Beispiel, wo eben nicht wirklich Geld ist, aber alles, was im Finanzsektor ist oder irgendeinen Wert überkommt, finde ich, muss man heute thematisieren, weil es ist ein Wandel im Gange. Das Thema Gesundheit, der Evergreen, ich finde, gerade jetzt, wenn man so hört von den Statistikern, wie viele Kinder nicht die 7.000 bis 10.000 Schritte pro Tag haben, obwohl das zum Teil, glaube ich, recht eine willkürliche Zahl ist, aber sie haben einfach zu wenig Bewegung oder Adipositas, die am Zunehmen ist, etc. Psychische Gesundheit auch.
Gerade das wollte ich sagen, gerade auch bei den Kindern, oder? Also wenn man jetzt sieht, wie bei uns KJPD überlastet ist, also Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Arbeit und Freizeit ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Da sind wir ein bisschen wieder beim Selbstwirksamkeit, Talent etc., aber auch so ein bisschen die Work-Life-Balance, weil ich glaube, heutzutage sich abzugrenzen, wo alles mit New Work und man ist auch immer erreichbar etc. immer mehr der Fall ist und die Kinder und Jugendlichen wachsen ja in das rein, können sich dementsprechend auch weniger abgrenzen, weil wir, wo noch, also ich bin 1984 geboren, ich gehöre zwar schon zu den Digital Natives, wenn man so schön sagt, aber ich habe noch einen Kassettenrekorder zuerst daheim gehabt, wir sind dann die Ersten gewesen, gerade mit Internet, hoho. Aber wohlverstanden, ich habe beide Seiten kennengelernt und heute wachsen wir in das rein und ich glaube, wir unterschätzen manchmal als Füchse, die über 35 sind, was das zum Teil heisst. Oder? Mhm.
Ja, das glaube ich auch. Und wie da, ja, früher war es ein Schlüssel, der die Kinder wahnsinnig fasziniert hat, aber heute ist natürlich das Handy, das die Mutter, der Handtasche oder der Vater im Sack hat. Ja.
Die sechste Chance ist für mich Agilität. Agilität heisst nicht einfach nur ein bisschen flexibel sein, das heisst, man hat Präsenz, man schaut und nimmt wahr. Mhm. Da hat es verschiedene Haltungen oder Leitlinien, die für mich dahinter sind. Ich möchte gerne mal erzählen, für die noch nie etwas von Agilität gehört haben. Einer der Punkte ist zum Beispiel, ich begrüße die Veränderungen.
Es ist nicht so verständlich, die Veränderung. Aber viele Leute tun sich wahnsinnig schwer damit. Mhm. Und dann positiv dazu zu gehen.
Ich habe da immer so eine Strategie, wenn ich das versuche zu gehen, nämlich ich versuche, dass ich die Veränderung möglichst schnell zuerst anreisse. Weil wenn ich gezwungen werde, dann habe ich immer nicht so den Guten. Also Flucht nach vorne als Bewältigungsstrategie.
Ja, und ich merke, wie viel Energie das mir da gibt. Wenn Neues, was ich, also neue Türen, die sich auftun, da fordert mich raus, da gibt mir viel Energie. Und da ist, glaube ich, einfach auch eine Art, damit umzugehen. Die fällt sicher nicht allen gleichen Leuten gut. Gleich leicht, aber es lohnt sich.
Eine andere Leitlinie von agilem Führen und Unterrichten ist die Pflege der ganzheitlichen Betrachtungsweise. Haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen. Also ich finde, das Vernetzte untereinander ist wichtiger und das Ganze anschauen. Also klar, das eine Kind oder die Jugendliche dort und da eine Schwäche, aber wir, wenn wir mit dem Rotstift dahinter sind, hat das einfach immer so ein Gewicht und mich interessiert eigentlich mehr, was haben sie denn Neues gelernt, oder? Und das Ganze in grossen Zusammenhang stellen, Stichwort Future Skills wieder.
Ja, immer auf die Meta-Ebene gehen wieder.
Das Vertrauen in Kleingruppen oder in die Lerngruppe oder ins Team klingt jetzt so selbstverständlich, aber ich glaube, in Zukunft muss die Schulleitung nicht alles machen, sondern zu einer Emanzipation und einer Partizipation gehört auch, dass das Team gewisse Sachen mitmacht mit der Schulleitung. Das heisst nicht, dass wir ihre Aufgaben übernehmen müssen, aber dass sie Gedanken mit uns teilt und umgekehrt und man das vorzu aufnimmt und anpasst. Mhm. Auch der agile Umgang mit Entscheidungen. Also Entscheidungen sollte man erstens rasch treffen, glaube ich. Also wenn man zu lange rumeiert, das ist so alles schnelllebig, da macht es nicht besser. Und zum anderen aber auch, dass man dann die Entscheidungen wieder anpassen kann, oder?
Mhm. Mhm. Ja, genau. Lieber mal etwas entscheiden und dann eine Weile später wieder analysieren und schauen, wo sind wir auf einem guten Weg und wo nicht so. Und dann dort Anpassungen treffen, was nötig ist. Aber dann läuft mal etwas.
Das Etablieren von einer Feedback-Haltungs- und Kommunikationskultur habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Also nicht erst am Ende, nach einem Jahr etwas evaluieren, man muss kleinere Schlaufen fahren, oder? Und einzelne Punkte miteinander an Teamsitzungen oder an Gefäß anschauen. Ich denke, das ist wichtig und da geht manchmal wie ein bisschen verloren, oder? Die Hierarchie abflachen ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Wir werden weiterhin Hierarchien haben und wir haben zum Beispiel, wenn man einmal sagt, ja, wir müssen mit den Kindern auf die gleiche Ebene gehen, finde ich so, ja, auf die gleiche Ebene bezogen auf den Lerngegenstand geht das, aber wir haben einen Wissensvorsprung, wir sind Eltern, wir haben die Verantwortung etc. Also, die Hierarchie kann man abflachen, aber man kann sie nie auflösen.
Ja, nein, das finde ich auch nicht sinnvoll. Das entlastet ja auch, oder? Entlastet ein Kind oder entlastet auch mich, wenn ich weiss, dass eine übergeordnete Ebene sich um Sachen kümmert, wie eine Schulraumplanung oder irgend so.
Es gehört für mich auch der Verzicht von Eitelkeiten drauf. Also, das tönt jetzt so. Mir gelingt das relativ gut, glaube ich, aber manchmal, wenn man stolz ist auf etwas und da so ein bisschen will, man kennt das von der transdisziplinären oder der interdisziplinären Zusammenarbeit. Oder wenn da ein Arzt, ein Architekt und so weiter mal ein Problem miteinander muss angehen, jeder versucht, seinen Fachbereich zu betreffen und eigentlich muss man manchmal einen Schritt zurücktreten, zum grossen Ganzen weiterkommen.
Mhm, und das ist mir manchmal gar nicht so bewusst, wie sehr dass man dort so auch auf dem so ein bisschen sitzt, oder? Oder auch dann sehr viel Wert legt drauf.
Zum Thema Rolle in der Agilität empfehle ich allen die Folge Agile Didaktik mit dem Christoph Arn. Und wenn es darum geht, die Haltungen in einem Team zu kultivieren, empfehle ich euch die Folge Agile Schulführung mit der Corinne Fust, wo wir auch schon Erfolg gemacht haben. Der siebte Punkt als Chance sehe ich die Vernetzung. Gemeinsame Vision in einem Team entwickeln, Barbara.
Ja, wenn wir keine Visionen haben, dann haben wir auch wirklich kein Ziel, dann haben wir auch nicht etwas, was mich motiviert. Visionen motivieren mich, weil sie mich herausfordern, weil sie aber auch Raum geben, um sich zu entwickeln, um Neues zu arbeiten.
Ja, und ich finde vor allem, die richtigen Schwerpunkte in einer Vision zu setzen. Also wenn ich mit der Klasse die Vision entwickle, kommen alle möglichst die Zecke, das ist für mich keine Vision. Das ist für mich nur ein System. Oder? Nein, für mich ist eine von den Visionen, ich versuche, Kind zu einem kompetenten, demokratischen und selbstwirksamen Leben zu fördern. Mhm. Ich sage bewusst fördern, weil ich bringe es eh nicht allein fertig. Das ist ein ganzes System dahinter. Mhm. Oder?
Ja. Nein, Vision ist etwas, wo jeder seinen Platz hat und wo man nicht wieder alle eben den gleichen Kamm schert.
Und ich glaube, dass bei der Vernetzung auch die professionelle Zusammenarbeit zukommt. Wenn wir immer komplexere und mehr Aufgaben müssen leisten in einem Team, heisst das für mich auch, müssen wir uns wirklich überlegen, kann ich in Zukunft noch alles selber vorbereiten? Müssen wir das im Team vorbereiten für jemand anders? Und klar, musst du es dann immer noch auf dich anpassen. Mhm. Das heisst aber nicht einfach nur Arbeitsblätter austauschen. Das heisst auch, die Schulsozialarbeit mehr ins Boot holen, dass das nicht isoliert ist, etc. Ich glaube, da haben wir auch noch Luft gegen oben, oder?
Auf jeden Fall. Wenn wir sehen, wo die Lehrpersonen vor 30 Jahren noch gestanden sind, ist wirklich noch jedes in Schulzimmer und Türen zu und ich und meine Klasse. Und da müssen wir uns sind wir längst immer dort, aber wir haben auch noch Weg und auch noch Möglichkeiten, uns da noch weiterzuentwickeln.
Das lebenslange Lernen gehört für mich auch in die Vernetzung rein. Also, ich habe immer so gesagt, auf LinkedIn möchte ich nicht, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt dort sehr gute Kontakte gefunden, die Leute persönlich für den Podcast getroffen und ich lerne extrem viel dazu. Andere Leute haben andere Sichtweisen und ich glaube, das bringt uns alle weiter.
Auf jeden Fall. Ich kann nur das denken, was ich denken kann. Dann haben wir das Zweite, das Dritte, das Vierte. Oder eben in dem digitalen Raum, wo du dann noch schneller mit Leuten in Kontakt kannst kommen, von überall auf der Welt. Oder nur schon auf der anderen Ecke von der Schweiz. Da liegt auch viel drin. Da sind plötzlich kreative und visionäre Prozesse möglich, die nicht denkbar sind.
Ja, und trotz Vernetzung und Ideen und man tut vielleicht miteinander vorbereiten, und so, man muss die Verantwortung für sich selber immer noch übernehmen und kann sie nicht dem Gegenüber zuschieben. Da möchte ich an dieser Stelle noch betonen, was ich wirklich als wichtig erachte.
Ja, nein, also da finde ich generell die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, die ist bei mir. Ja. Und zwar für mich, also auch für mich persönlich, für mein Tun, für meine Klasse. Und da muss ich immer wieder selber den Grenzen setzen. Wo ist was nötig, was liegt jetzt nicht rein? Und Nein sagen, das wird auch eine wichtige Fähigkeit in Zukunft.
Vielleicht kennt ihr als Zuhörerin oder Zuhörer noch ganz andere Punkte, die ihr findet, wäre eine Chance, jetzt in der Digitalkultur zu angehen. Lasst uns wissen, wenn ihr noch andere Sachen habt. Ich habe jetzt einfach mal 7 rausgepickt von ganz vielen Sachen, die man nehmen können. Und Barbara, danke vielmals, dass du dabei gewesen bist und wir hören uns das nächste Mal, wenn wir sagen, Schule im digitalen Wandel.
Ich freue mich.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.